mit Menschen reden wie Jesus. Das ist ja so ein bisschen merkwürdig und seltsam formuliert auf dem Programmblatt mit diesen zwei Punkten: mit Menschen reden wie Jesus. Und darunter im Kleingedruckten, es geht um die 1:1 Gespräch im Johannesevangelium. 1:1 Gespräch, es sind also vier Augengespräche. Gespräche unter vier Augen, die werden und sollen persönlich werden. Und ich möchte zunächst einige Vorbemerkungen machen, weil wir heute Morgen nicht das gesamte Johannesevangelium durchnehmen können. Ich möchte euch aber ermutigen, mal in einer stillen Zeit, wenn ihr vielleicht so 2,5 Stunden Zeit habt, nehmt euch mal das Johannesevangelium vor und lest es einmal am Stück durch und markiert da, wo Jesus mit Menschen redet. Er führt etliche von diesen vier Augengesprächen. Und alle diese 1:1 Gespräche sind letztlich Seelsorgegespräche. Seelsorge meint ja, es geht um die Sorge der Seele, um unser Innerstes, das, was uns als Menschen ausmacht. Es geht um unseren Glauben an Jesus Christus. Und dieser Glaube an Jesus Christus, der soll geweckt werden. Und da, wo er gefährdet ist, da soll er neu gestärkt werden. Es ist interessant, wenn ihr in das Ende des Johannesevangeliums schaut, in Johannes 20, Vers 31, da schreibt Johannes: noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist Absicht des Johannesevangeliums, dass der Glaube an Jesus Christus gestärkt und geweckt wird. Es sind Seelsorgegespräche, die Jesus mit verschiedenen Menschen führt. Einige von diesen Seelsorgegesprächen werde ich nicht näher betrachten. Da ist zum Beispiel das Gespräch, was Jesus mit Martha führt, die gerade in der Trauer steht, die gerade ihren Bruder verloren hat. Ein Trostgespräch. Vielleicht ist unter uns heute jemand, der auch trauert. Und Jesus sagt: ich bin die Auferstehung und das Leben. Das Leben hört nicht auf mit dem Tod. Das ist ein weiteres Seelsorgegespräch, worauf ich nicht näher eingehen werde. Thomas, der Zweifler, der nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und wo Jesus zu ihm sagt: selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Obwohl er dem Thomas auch deutlich macht, dass er der Auferstandene ist, indem Thomas gezeigt bekommt, die Nägelmale, die Kreuzesmale, die Jesus erleiden musste. Ich denke an das Seelsorgegespräch, was Jesus mit Petrus führt. Petrus, dieser Vorreiter der Jünger, der immer an erster Stelle stehen wollte und der dann doch seinen Meister verleugnete, der sich selber verfluchte, diesen Jesus zu kennen. Und diesem Petrus stellt Jesus eine Frage, die er jedem von uns auch stellt: hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Diese drei Texte werde ich nicht näher behandeln. Ich werde 3 andere Texte heute Morgen zur Grundlage nehmen und auch die werde ich gar nicht in der Länge vorlesen können, weil einfach die Zeit auch dazu nicht reicht. Das eine ist das Gespräch, was Jesus mit dem Nikodemus führt. Kapitel 3. Das andere Gespräch: Jesus begegnet der Samariterin in Kapitel 4. Und dann das Gespräch Jesus mit der Ehebrecherin in Kapitel 8. Bei Nikodemus, so das Zentrum, ich denke, ein Bibelvers, den wir alle kennen, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Bei dem Gespräch mit der Samariterin endet diese Begebenheit damit, dass die Samariter bekennen, Jesus ist der Weltretter. Das kommt aus dem Munde der Samariter. Und dann das Dritte aus dem Gespräch der Ehebrecherin, wo Jesus zu ihr sagt, ich verurteile dich nicht, sündige hinfort nicht mehr. Soweit die Vorbemerkung. Und bei guten Bibelarbeiten ist es gut, 3 Punkte zu haben. Und auch ich habe 3 Punkte für heute Morgen auch ausgewählt, damit ihr, die ihr vielleicht auch mitschreiben könnt, auch dem besser folgen könnt. Mit Menschen reden wie Jesus. Und der erste Punkt, den habe ich überschrieben mit über Jesus reden. Über Jesus reden. Und damit meine ich zunächst einmal, dass Menschen über andere Menschen reden. Das ist natürlich. Wir reden auch über Personen, die wir nicht persönlich kennen. Und momentan wird in Deutschland über unseren Bundespräsidenten geredet. Auch wenn wir ihn persönlich vielleicht nicht kennen. Vom Hörensagen, von den Medien kriegen wir einiges mit. Und auch über Jesus wurde und wird geredet. Auch wenn die Menschen ihm persönlich nie begegnet sind. Man redet über ihn. Mit Mann meine ich zum Beispiel die Medien. Vielleicht hat der eine oder andere gerade zur Weihnachtszeit wieder eines der Nachrichtenmagazine auch gelesen, wo immer wieder zur Weihnachtszeit oder zu Ostern, da muss man über Jesus reden. Wer war dieser Jesus von Nazareth? Was hat dieses Leben, dieses Menschen ausgemacht? Und im Kapitel 3 des Johannesevangeliums wird deutlich, auch die Pharisäer, auch die Theologen haben über Jesus geredet. Wir haben es eben in dem Lied gesungen, was für ein Mensch, der Brot und Fische vermehrt, der aus Wasser Wein verwandelt. Und so haben auch die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten über Jesus geredet. Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Sie hatten ihre Vorstellung gehabt. Das ist ja merkwürdig, da tut einer Wunder, da lehrt einer vollmächtig und doch haben eigentlich die Pharisäer schon ihr Urteil gefällt. Dieser Jesus, auch wenn er den Anschein gibt und beim Volk beliebt ist, er könne der Messias sein, er kann es eben nicht sein. Jesus stammt aus Galiläa und aus Galiläa kommt kein Prophet. Es ist übrigens Nikodemus, der später eigentlich Fürsprache für Jesus bei seinen Kollegen einnimmt, wo die Pharisäer ihn verurteilen wollen und dann Nikodemus das von seinen Kollegen an den Kopf geschmettert bekommt. Schau doch nach in den alten Schriften. Aus Galiläa steht kein Prophet auf. Und Nikodemus kommt nun zu Jesus. Er hat diese Gespräche mitbekommen. Er hat mitbekommen, wie Jesus Großes tut. Doch da ist dieser innere Zwiespalt. Kann er wirklich der Messias sein? So vieles weist darauf hin. Und anderes, das passt nicht zusammen, dass er sich mit den Kranken, mit den Zöllnern und Prostituierten abgibt und auch noch Tischgemeinschaft mit ihnen hat. Wie kann man mit solchen Menschen zusammensitzen? Menschen reden über Jesus und sie fällen ihr Urteil. Manche lehnen ihn ab und manche anerkennen ihn als den Messias. Wie zum Beispiel auch der Blindgeborene, der von Jesus geheilt wird. Er kommt zur Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist. Und als Folge, dass er Position bezieht, wird er ausgestoßen aus der Synagoge. Nikodemus hat wohl auch diese Angst gehabt, ausgestoßen zu werden. Denn das lesen wir im Johannesevangelium, dass diese Angst da war, wer sich zu Jesus bekennt, dass er ausgestoßen wird aus der Gemeinschaft der Juden. Und vermutlich aus dieser Angst heraus hat er sich auf den Weg gemacht, nachts, wo es dunkel ist. Damals gab es noch keine Straßenlaternen, damals gab es noch nicht Google, die jeden Schritt verfolgt haben. Er wusste sich im Schutz der Dunkelheit sicher und da stellt er nun die Frage. Oder zunächst einmal stellt er noch gar keine Frage. Er sagt einmal, wir wissen, dass du von Gott kommst. Und dann fängt Jesus an zu reden und Jesus trifft mit seiner Rede eigentlich Nikodemus ins Mark. Jesus redet plötzlich von Neugeburt, von neuem Leben. Und das bringt den Nikodemus vollkommen durcheinander. Damit kann er zunächst gar nichts anfangen. Wie soll denn jemand neu geboren werden? Soll er wieder zurück in den Mutterleib? Das geht doch nicht als alter Mann. Und Jesus redet dann davon, dass jeder, der in das Reich Gottes kommen will, eine Neugeburt erleben muss. Eine Wiedergeburt, wo das Alte abgelegt wird. Nikodemus ist so verdattert, dass Jesus ihn sogar sagt, du bist doch ein Lehrer Israels, du bist doch Theologe, du musst doch das wissen. Und dann nimmt Jesus diesem Nikodemus die Decke von den Augen, einem Nikodemus, der sich in den Heiligen Schriften auskannte. Und er macht ihm deutlich, erinnerst du dich an die Geschichte damals, wo das Volk Israel gesündigt hatte und als Strafe Gott Schlangen schickte? Und jeder, der von diesen Schlangen gebissen wurde, musste sterben. Und dann hat Mose den Auftrag bekommen, eine eiserne Schlange, eine bronzene Schlange zu errichten. Und jeder, der auf diese Schlange blickte, der wurde gerettet. Und das ist das, was der Messias auch erleben wird. Auch Jesus wird eines Tages erhöht werden, am Kreuz. Und jeder, der an ihn glaubt, der dieses Angebot annimmt, hat ewiges Leben. Über Jesus wird geredet. Die Frage ist aber auch die, wie redest du über Jesus mit deinen Mitmenschen? Und der zweite Punkt ist, mit Menschen von Jesus reden. Redest du nur über Jesus oder redest du von Jesus? Was erzählst du deinen Arbeitskollegen, deinen Schulkameraden, deinen Studienkollegen von Jesus? Und diesen zweiten Punkt, mit Menschen von Jesus reden, habe ich nochmal unterteilt in drei Unterpunkte. Und der erste Unterpunkt ist, Jesus, von Jesus reden, als Jesus, der Gott ist. Jesus ist Gott selber in Person. Gott wird Mensch. Und das ist mir ganz wichtig, dass wenn wir von Jesus reden, dass wir seine Gottheit den Menschen vor Augen stellen. Eben haben wir es im Lied gesungen. Was für ein Mensch, was für ein Gott. Jesus hat von sich geredet und er hat gehandelt als der Sohn Gottes. Und gerade im Johannesevangelium wird Jesus als der beschrieben, der Gott ist. Johannes 1, Vers 18, der in des Vaters Schoß ist, der Gott selber ist. Und ich weise noch darauf hin, was ich vorhin schon gelesen habe. Das Johannesevangelium ist dazu geschrieben, dass wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich denke an ein 1:1 Gespräch zurück, ein ein Vier-Augen-Gespräch. Eigentlich war es kein Vier-Augen-Gespräch, sondern eher ein Sechs-Augen-Gespräch. Weil mit dieser Personengruppe schafft man es eigentlich nicht, ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Es waren Zeugen Jehovas, mit denen ich ins Gespräch kam. Gleich zu Beginn meines Studiums, ich war gerade eine Woche in Erlangen eingezogen, da standen die an der Tür klingelten und ich lud sie ein in meine Studentenbude. Und in den 2 Jahren, wo ich in Erlangen studiert habe, haben wir uns regelmäßig fast alle 2 Wochen getroffen zum Gespräch. Nicht über belanglose Dinge, nicht über Gott und die Welt, sondern mir war es ein Anliegen, immer wieder Jesus ins Gespräch zu bringen. Und wenn Sie in Ihre Sonderlehren abdriften wollten, dann ging es mir darum, das Gespräch auf Jesus zu lenken. Eins habe ich erkannt bei diesen Gesprächen, dass die Zeugen Jehovas Jesus nicht auf die Seite des Schöpfers stellen, sondern auf die Seite der Schöpfung. In der Bibel wird aber deutlich, dass Jesus auf der Seite der Schöpfung steht. Der Schöpfer steht. Jesus ist Gott. Wer ist dieser Jesus? Darum ging es in den Gesprächen mit den Zeugen Jehovas. Und ich habe den Zeugen Jehovas gesagt, ich kann euch verstehen, ihr denkt ähnlich wie damals die Pharisäer und wie die Schriftgelehrten. Wer ist denn dieser Jesus? Und ich habe ihnen eine Geschichte erzählt, die von Jesus berichtet wird. Jesus ist in Kapernaum in einem Haus und plötzlich wird das Dach aufgerissen und da wird ein Gelähmter von seinen Freunden vor die Füße von Jesus runtergelassen. Und das Erste, was Jesus diesem Gelähmten zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Und sofort leuchten bei den Theologen, bei den Pharisäern alle Alarmglocken auf. Wer kann Sünden vergeben, wenn nicht Gott allein? Nur Gott kann Sünden vergeben. Und folgerichtig haben gerade die Schriftgelehrten und die Pharisäer deswegen Jesus auch verfolgt, weil er in ihren Augen Gott gelästert hat. In dem Moment, wo er die Sünde anderen vergibt, macht er sich Gott gleich. Wer kann denn deine Sünden vergeben? Kein Mensch kann dir deine Sünden vergeben. Nur Gott allein. Und Jesus vergibt die Sünde. Und genau das ist der Punkt. Wenn Jesus nicht Gott wäre, er könnte eben nicht unsere Sünde hinwegnehmen und sie vergeben. Und das habe ich immer wieder in den Gesprächen auch diesen Zeugen Jehovas deutlich gemacht. In der Bibel selber wird es berichtet, Jesus ist Gott. Er vergibt uns unsere Schuld. Jesus trägt ja übrigens auch den Namen Immanuel. Ein hebräisches Wort. Genauso wie Jeshua, Jesus. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. In Jesus ist Gott mit uns. Und wir kommen von Weihnachten her und haben es besungen in den Weihnachtsliedern, dass Gott Mensch wird. Deswegen, wenn wir von Jesus reden, dann lasst uns von Jesus reden als der, der Gott ist und auch wahrer Mensch. Der zweite Unterpunkt, von Jesus reden, von Jesus als dem Retter reden. Er ist der Retter. Jesus, Jeshua heißt er übersetzt, Gott ist Rettung, Gott ist Heil. Und das habe ich auch diesen Zeugen Jehovas immer wieder deutlich gemacht, dass er mein Retter, mein Erlöser ist. Dass er für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Dass er für mich dort aufgehängt wurde. Jesus macht gerade auch in dem Gespräch mit Nikodemus deutlich, dass an ihm keiner vorbeikommt, dass er der Retter ist, dass er der Messias ist. Auch im Gespräch mit der Samariterin geht es um die Messiasfrage. Ist Jesus der Messias? Messias heißt der Christus, der Gesalbte. Und wenn ein Jude von dem Messias gesprochen hat, dann wusste er, es geht eigentlich um den gesalbten König. Es geht um den Retter Israels. Jesus ist der Retter. Und das verdeutlicht er dem Nikodemus. Und das gibt er auch der Samariterin weiter, die es dann anderen weitererzählt. Lest es mal nach in Johannes 4. Sie erzählt, dass sie diesem Jesus begegnet ist und dass sie ahnt, dass er der Messias ist. Und dann kommen durch ihr Gespräch mit Jesus und das Weitergeben dieses Gespräches andere zum Glauben an Jesus. Und dann laden sie Jesus selber ein. Und Jesus bleibt noch 2 Tage in dem Ort. Und dann glauben viele der Samariter an Jesus und bekennen, er ist der Retter der Welt. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden, als allein in dem Namen Jesu. Das ist das, was uns bezeugt wird durch Gottes Wort und was Jesus selber immer wieder deutlich gemacht hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich allein. Wie rede ich von Jesus? Rede ich von Jesus als dem, der mich errettet hat? Und der dritte Unterpunkt von Jesus reden, dass du deutlich machst, du brauchst Jesus. Du brauchst diesen Retter. Wir können von Jesus reden als den Gott, als den Mensch und als den Retter, aber dass wir Jesus auch bezeugen als den, den mein Gegenüber braucht. Jesus hat es auch dem Nikodemus verdeutlicht. Du brauchst mich, so wie er es auch der Samariterin gesagt hat und sie es erkannt hat. Vielleicht sitzt heute Morgen hier jemand im Raum, der Jesus noch nicht kennt, der nur viel von Jesus gehört hat oder über Jesus geredet hat. Jesus möchte dir deutlich machen, du brauchst ihn und er ist für dich gestorben. Er hat für dich am Kreuz gelitten. Bei diesem langen Gespräch mit den Zeugen Jehovas passierte es natürlich auch, dass sie mir einige von ihren Zeitschriften gebracht haben. Und ich kann euch sagen, und das möchte ich euch auch weitergeben, wenn ihr selber vielleicht in Kontakt seid mit Zeugen Jehovas, nehmt auch euch Menschen an die Seite, die für euch beten. Denn diese Gespräche waren auch angefochten. Da wurde auch manches hinterfragt. Da kamen auch manche Zweifel auch bei mir auf. Lieg ich denn richtig? Und mir hat es da geholfen, dass ich in dieser Zeit viel auswendig gelernt habe aus der Bibel. Heutzutage wird Wissen ausgelagert, Clouds, nicht mehr auf der Festplatte gespeichert, sondern irgendwo im Internet, irgendwo auf einem fremden Server. Das Wissen, was zur Verfügung steht, wird ausgelagert. Und ich beobachte das auch bei uns Christen, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir nicht mehr das Wort Gottes in uns aufnehmen. Und ich möchte euch, gerade ihr Jugendlichen, ermutigen, lernt Bibelworte auswendig. Ich bin jetzt 44, mir fällt es schwer, etwas auswendig zu lernen. Mit 20 ging es viel leichter. Das ist nun mal so. Nutzt die Zeit. Das ist ein Schatz, den ihr später gebrauchen könnt. Im Englischen heißt der auswendig lernen Learning by Heart. Das geht ins Herz rein. Und ich habe in dieser Zeit Römer 8 auswendig gelernt. Das Gute war noch, ich hatte Zahnarztbehandlung. Und immer wenn ich auf den Zahnarztstuhl muss, war eine ganze Session, die ich hatte, immer wenn ich auf den Zahnarztstuhl war, habe ich Römer 8 rekapituliert in meinem Geist. Das hat mich auch von den Schmerzen abgelenkt. Aber ich konnte dann diese Gespräche, in den Gespräch mit den Zeugen Jehovas, immer wieder auf Römer 8 zu sprechen kommen, wo es heißt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und dann brachten sie mir einen Wachturm und dann war ein Bild abgebildet von einem Ruderer. Und dieser Ruderer befand sich auf einem Fluss mit einer starken Strömung. Und es steuerte dieses Ruderboot auf einen riesigen Wasserfall zu. Und dann hieß es in dem Text, wenn du dich anstrengst, mit deiner ganzen Kraft gegen deine Begierden anzukämpfen, dann wirst du es schaffen, nicht diesen Wasserfall hinunterzustürzen. Und dann sagte ich, schauen Sie, und da ist der große Unterschied. Von dem, was ich in der Schrift lese, ist, dass ich mich selber nicht retten kann. Paulus sagt, das Böse, das ich nicht tue, das tue ich. Und das Gute, das ich tun möchte, das tue ich nicht. Und dann kommt Paulus zu der Erkenntnis, dass wir einen Erlöser brauchen. Und deswegen auch in Römer 8, es gibt keine Verdammnis, die in Christus Jesus sind. Und dann habe ich dieser Frau und diesem Zeugen, dem anderen, das war eine ältere Frau, so Mitte 60, und dem jungen Mann gesagt, sehen Sie, für mich bedeutet Glaube, dass Jesus an mein Lebensboot tritt und er mir anbietet, dass ich ihm die Ruder meines Lebensbootes in seine Hände übergebe und dass ich weiß, er wird mich an sichere Ufer steuern. Und dann hat die eine Zeugin zu mir gesagt, dann ist Glaube ja ganz einfach. Ja, sage ich, das ist es. Glaube ist ganz einfach. Ich brauche nur zu vertrauen. Ich brauche ihm nur die Ruder meines Lebensbootes in die Hände zu legen. Und doch ist es so schwer, weil ich damit aufgebe, selber der Herr meines Lebens zu sein. Wir brauchen Jesus als Retter. Du brauchst Jesus als Retter, genauso wie die Zeugin Jehovas, genauso wie ich ihn brauche, wie Nikodemus oder eine Samariterin. Wir alle brauchen Jesus. Und dann geschieht diese eine Begebenheit, wo Jesus in Jerusalem ist und dann wird eine Frau zu ihm gebracht, die gerade auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Und dann sind es die Ankläger, die diese Frau in die Mitte zerren und nun gespannt sind, wie wird Jesus jetzt handeln? Was wird er mit dieser Frau tun? Jesus schreibt etwas in den Sand. Wir wissen nicht, was er dort hineingeschrieben hat. Die, die diese Frau vor Jesus gezerrt haben, die hatten schon ihr Urteil über diese Frau gefällt. Sie muss gesteinigt werden. Sie hat den Tod verdient. Und Jesus macht deutlich, auch ihr braucht Hilfe. Auch ihr braucht einen Retter. Bevor Jesus sich noch dieser Ehebrecherin zuwendet, macht er den Umherstehenden, die schon die Steine in den Händen haben, deutlich, auch sie brauchen den Retter. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus kommt zur Sache. Er bringt es zur Sprache. Ihr braucht einen Retter, denn auch ihr habt gesündigt. Und die, die die Steine in den Händen hatten, legen sie auf den Boden. Und sie entfernen sich von ihrem Retter. Sie gehen davon. Sie entfernen sich von dem Retter, der vor ihnen steht. Und dann steht Jesus allein vor dieser Ehebrecherin. Einer nach dem anderen hatte sie verlassen. Und nun ist die Frage, was wird Jesus nun mit dieser Frau tun? Dieses Gespräch oder diese Begebenheit Jesus und die Ehebrecherin, das ist eine Begebenheit, die ich immer wieder im Gespräch mit Muslimen zur Sprache bringe. Und gerade wenn ihr mit Muslimen in Kontakt seid, mit Schulkameraden, ich möchte euch ermutigen, im Grunde ist da nur ein Vier-Augen-Gespräch möglich. weil sie immer wieder die Sorge haben, wie Nikodemus und andere auch, wenn ich mich vielleicht öffentlich oder öffentlich ein Interesse zeige, dann werde ich von meiner Familie oder von meinem Freundeskreis oder aus der Arbeit rausgeworfen. Das ist die Angst, die viele Muslime haben. Im Vier-Augen-Gespräch, da öffnen sich die Menschen und besonders die Muslime. Deswegen nutzt diese Möglichkeiten. Die wollen erleben, dass wir über Jesus und von Jesus reden und ihn bezeugen. Und so war ich auch im Gespräch mit einem Moslem. Und ich erzählte ihm diese Geschichte von dieser Ehebrecherin. Und dann sagt er, ja, die Geschichte kenne ich. Und dann nahm Jesus den Stein und hat diese Frau gesteinigt. Er muss das irgendwo in einem Film gesehen haben. Und dann habe ich ihm aber gesagt, wie die Geschichte in der Bibel niedergeschrieben ist. Jesus nimmt eben nicht den Stein, sondern er verurteilt diese Frau nicht und sagt, geh hin, aber sündige hinfort nicht mehr. Ich habe einen Türken kennengelernt, der ist durch diese Geschichte, als er diese Geschichte im Radio gehört hat, das hat sein Lebensbild durchbrochen, die Vorstellung über Jesus, das hat ihn so gepackt. Und er hat dann angefangen, das Johannesevangelium zu lesen und ist dadurch zum Glauben gekommen. Nutzt die Geschichten im Gespräch mit Menschen. Erzählt, was Jesus getan hat. Lernt vielleicht Geschichten auswendig aus der Bibel. Lernt sie zu erzählen und bringt sie ins Gespräch mit hinein. Gott selber will dann auch durch sein Wort zu anderen reden. Mir hat jemand einmal gesagt, Detlef, diskutiere nicht mit den Leuten, sondern bezeuge deinen Herrn. Von Jesus reden, darum geht es nicht zu diskutieren, sondern da geht es darum, um ihn zu bezeugen. Und dazu brauchen wir Mut. Das fällt uns nicht leicht, denn Nikodemus hatte auch nicht den Mut, am Tag zu Jesus zu gehen. Und ich denke, wir als Christen, wir kommen immer wieder in Situationen, wo die Angst uns lähmen will. Angst kann uns auch in die Enge treiben. Ich habe das auch persönlich erlebt, auch in der Türkei, wo ich die erste Zeit Angst hatte, von Jesus zu reden. Bis Jesus mir dann die Angst genommen hat. Ich denke an Gespräche mit Menschen zurück, die ähnlich wie Nikodemus Fragen hatten. An meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter ist Türkin, meine Frau ist in einer deutsch-türkischen Familie aufgewachsen, meine Schwiegermutter ist noch Muslimin. Und wir hatten eines Nachts ähnlich so ein Nikodemus-Gespräch. Von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. In diesen 6 Stunden hat meine Schwiegermutter, weil wir mittlerweile auch auf Türkisch uns unterhalten können, mindestens 5,5 Stunden gesprochen. Alles, was ihr so auf dem Herzen war. Und dann hat sie erzählt, dass als sie damals noch in der Türkei war, sie ist vor 50 Jahren nach Deutschland gekommen, da hat sie als 14-Jährige einen Traum gehabt. In diesem Traum ist ihr Jesus begegnet. Als ein Reiter auf dem weißen Pferd. Ich habe ihr dann von der Offenbarung vorgelesen, wo Jesus als so ein Reiter auf dem weißen Pferd beschrieben wird. Das hat sie sehr nachdenklich gemacht. Und wir beten weiter darum, dass meine Schwiegermutter Jesus wirklich als ihren Retter erkennt. Die Bindung an ihre Eltern, die zwar nicht mehr leben, ist aber so massiv. Das würde sie was kosten, wenn sie ihren muslimischen Glauben ablegen würde. Ich denke an das Gespräch mit einer afghanischen Studentin zurück, die mir Ähnliches erzählte. Wir kamen ganz schnell ins Gespräch. Sie war Medizinstudentin. Ich fragte sie, wo ist denn beim Menschen die Seele? Wo sitzt die denn? Und wir kamen ins Gespräch. Ich konnte ihr über den Glauben erzählen, über meinen Glauben, über Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und dann erzählte sie mir, dass sie ebenfalls einen Traum gehabt hat. In diesem Traum streckte Jesus die Hände aus Und sie nahm in diesem Traum dann die gleiche Position an. Ich bete immer wieder dafür, dass diese afghanische Studentin Jesus eines Tages anerkennt. Von Jesus reden, ihn zu bezeugen, das soll dazu führen, und das ist der dritte Punkt, mit Jesus reden. Das hat vorhin der Andreas erzählt, von dem Enal. Er hat Jesus bezeugt. Der Enal hat von Andreas Jesus bezeugt bekommen. Und es ist das Gebet von Andreas, dass dieser Enal anfängt, mit Jesus zu reden. Wenn wir mit Menschen von Jesus reden, dann ist das eigentlich unser Ziel, dass diese Menschen eines Tages selber anfangen, diesem Jesus zu begegnen. Du und ich, wir sind nur Zeugen. Wir sind Botschafter. Wir können nur in das Ohr zu den Menschen reden. Gott selber muss ins Herz der Menschen hineinreden. Das ist das, was er durch seinen Geist tun will. Und er gebraucht dazu unser Reden. Bezeuge Jesus als deinen Herrn. Bezeuge Jesus als den Retter, den auch dein Gegenüber braucht. Und lass dich einfach auch von Gottes Geist führen, zu wissen, wann die richtige Zeit ist. Und manchmal schenkt er unmittelbar eine Begegnung und manchmal braucht es Zeit, wo Beziehungen aufgebaut werden und dann die Möglichkeit besteht, Jesus zu bezeugen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das liegt schon viele Jahre zurück. Es war kurz nach der Wende, ich war in Israel. Und ich habe in Jerusalem drei Leipzigern begegnet. Die standen damals zur Zeit der Wende auf der anderen Seite. Die warteten nur auf den Schießbefehl. Und die wollten das Land Israel kennenlernen, weil damals die DDR keine staatlichen Beziehungen zu Israel aufrechterhalten hat. Diese drei Leipziger, die hatten noch nie von Jesus gehört. Die hatten noch nie den Namen Jesus gehört. Adam und Eva kannten sie nicht. Und dann habe ich ihnen von Jesus natürlich in Jerusalem erzählen können, als wir da auf dem Ölberg standen. Und ich ihnen erzählt habe, wie Jesus aufgefahren ist und wie auch schon in der Bibel beschrieben wird, dass er auch dort zurückkommen wird. Wenn wir mit Menschen von Jesus reden, dann sollten wir uns bewusst machen, dass wir ein kleines Puzzlestück vielleicht dazu beitragen, von dem, was Menschen brauchen, um Jesus als Retter aufzunehmen. Überleg doch selber mal, wie oft hast du etwas von Jesus gehört, bis du Ja gesagt hast zu Jesus? Vielleicht 100 Mal. Ich vermute mal, dass hier im Raum keiner sitzt, der heute das erste Mal den Namen Jesus gehört hat. Vielleicht hast du im Kindergottesdienst, im Gottesdienst, im Jugendkreis von Jesus gehört, das Evangelium, die gute Nachricht. Und ein Baustein kommt zu dem anderen dazu und du erkennst, du brauchst Jesus. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und doch habe ich eines Tages erkannt, ich möchte eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Hab ihm meine Sünden bekannt, hab Ja gesagt zu Jesus. Deswegen redet immer wieder von Jesus. Vielleicht bist du der Erste, der einer Person etwas von Jesus erzählt, die noch nie von Jesus gehört hat. Wir brauchen dazu Mut. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Ich kann mich daran erinnern, als ich in der 7. Klasse war, als Teenager, Klassenfahrt, und mein Nebenmann fragt mich so unverhofft, hast du auch ein Buch zum Lesen dabei? Ich hatte eins dabei, es war meine Bibel. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keins dabei. Das hat mich betroffen gemacht, dass ich da Jesus verleugnet habe, dass ich nicht den Mut gehabt habe, Ja zu Jesus zu sagen, ja, ich habe eine Bibel dabei. Später, Einige Zeit später bin ich zum Glauben gekommen. Das hat mich belastet, hat mich traurig gemacht, macht es bis heute. Aber vielleicht kennst du ähnliche Situationen, wo du dich nicht zu Jesus bekannt hast. Und deswegen bete ich immer wieder, auch gerade für unsere Missionare, die auch in Ländern arbeiten, wo es vielleicht vom Äußeren nicht so leicht ist, sich zu Jesus zu bekennen, dass wir den Mut haben, über Jesus zu reden. Wenn du morgen wieder in der Schule bist, wenn vielleicht die Klassenkameraden fragen, wo warst du denn gestern? Was hast du denn gestern gemacht? Ja, ich war in Stuttgart auf dem Flughafen, war sehr schön gewesen dort. Oder erzählst du, dass du hier in diesem Raum warst und von Jesus gehört hast? Lasst uns darum beten, dass wir diesen Mut bekommen. Ich bin dankbar, dass Jesus mir später diesen Mut gegeben hat, auch in der Schule, mich klar zu Jesus zu bekennen. Auch die ersten Christen haben immer wieder darum gebetet, Herr, schenk uns Mut, von dir zu reden. Über Jesus reden, das war der erste Punkt. Es geht darum, von Jesus zu reden, ihn zu bezeugen, als Gott und Mensch, als der Retter, als den Retter, den du persönlich und dein Gegenüber brauchst, damit Menschen anfangen, mit ihm zu reden. Ich habe hier vorne zwei Flaggen aufgehängt. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Die haben gewisse Ähnlichkeiten von den Farben. Blau und Rot, Gelb und Weiß. Die eine noch ein bisschen schwarz. Die linke Flagge von euch, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand schon die Flagge erraten. Philippinen. Das Land, wo wir heute beobachten, wo ich denke, die meisten Menschen mutig für Jesus eintreten. Es gibt von den Filipinos 12 Millionen Gastarbeiter in 197 Ländern. Und etwa 7% von diesen 12 Millionen sind evangelische Christen und verstehen sich als Zeugen und Botschafter Jesu. Und mich beeindruckt, wie Gott so ein Volk ausgewählt hat in den letzten 25 Jahren, um mutig von Jesus zu reden. Viele von den Filipinos leben in der arabischen Welt. Allein in Saudi-Arabien 1 Million Filipinos. Viele leiden, werden unterdrückt, ausgebeutet. Aber die Christen bezeugen Jesus als ihren Herrn. In der Türkei bin ich einigen von diesen Filipinos begegnet, die Jesus mutig bekennen. Vor wenigen Wochen habe ich von Filipinos gehört, die in Israel arbeiten, die dort Alte und Kranke pflegen, so wie hier in Deutschland Polen oder Osteuropäer sich um unsere Alten kümmern. So sind es in Israel die Filipinos. Und da ist so ein Filipino, der redet von Jesus. Das ist ein alter Jude. Und dieser Filipino redet von Jesus, dem Jeshua, dem Messias. Dieser alte Mann ist zunächst ablehnend. Doch eines Tages fängt er an, zu Jesus als dem Messias zu beten. Und dieser alte Mann, der krank war, wird gesund. Wunder geschehen, haben wir vorhin gesungen. Und dann kommt die Verwandtschaft von diesem alten Juden und denkt nun, er hätte irgendwelche Wunderkräfte. Aber dieser alte Mann bezeugt Jesus als den Messias, als den Jeshua, den er erkannt hat. Ich finde das faszinierend, wie Gott zurzeit die Filipinos gebraucht in aller Welt. Und die andere Flagge rechts davon, die Flagge eines Landes, wo die wenigsten Menschen Jesus überhaupt kennen. Ein Land, von dem jemand mal gesagt hat, die Menschen dort haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. In diesem Land haben viele noch nie von Jesus gehört. Weiß jemand, welche Flagge das ist? Welches Land? Nein, das ist das Land Mecklenburg-Vorpommern. In unserem Land, im Land der Reformation, gibt es Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. die sitzen mit dir vielleicht an der Uni in der Klasse und kennen Jesus noch nicht. Und du hast vielleicht die Möglichkeit, ihnen von Jesus zu sagen. Wir brauchen Mut, um von Jesus zu reden und dass wir immer wieder in den Gesprächen einbringen. Jesus ist derjenige, der die Ruder deines Lebensboots in die Hand nehmen möchte. Mich hat es damals überrascht, bei den Zeugen Jehovas, sie haben dann die Gespräche abgebrochen, weil sie sagten, sie hätten Sorge, ich würde sie noch überzeugen, wobei ich weiß, ich kann das nicht. Aber dann passierte Folgendes, dann kam diese eine alte Frau alleine zu mir und sagte, dass ihr das immer gut getan hat, diese Gespräche, die ich mit ihr und mit ihnen führen konnte. Diese Frau ist meines Wissens nicht zum Glauben an Jesus gekommen als ihren persönlichen Retter, aber dass uns bewusst wird, wir können immer wieder Samenkörner des Wortes Gottes hinterlassen bei den Menschen und Gott selber wird zu seiner Zeit dann auch die Frucht dazu schaffen. Gott segne euch. Amen.